Deutschlandfunk Nova 100.
Wir lernen jetzt Henry kennen hier in der 100. Henry kommt aus Ghana und er hat vor 3 Jahren eine, ja, man kann sagen, krasse Entscheidung getroffen. Er hat sich nämlich dem Islamischen Staat angeschlossen. Da war er gerade mal 19 Jahre alt.
I told him, Atib, I am ready to fight. I am ready to fight for Islam. Al-Jihad fi sabilillah.
Also wir hören, Henry war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bereit zu töten. Er sitzt da, auf gepackten Koffern sozusagen, denn er wollte am nächsten Morgen mit dem Bus nach Burkina Faso fahren, um einen Mittelsmann zu treffen vom IS, der ihm dann helfen sollte, nach Syrien zu kommen, um dort zu kämpfen für den IS. Und Henry ist tatsächlich überzeugt von seiner Sache, von dem, was er da tun will. Vertreibt sich dann die Zeit bis zur Abfahrt mit Fernsehgucken. Sophia Buckner und Paul Herzberg, ihr habt Henry getroffen. Wo sind wir da?
Wir sind hier in Tamale, das ist die Hauptstadt von Ghanas Norden. Wir haben ihn früh morgens getroffen, es war unglaublich heiß, bestimmt über 40 Grad.
Und wir haben in einem Garten auf ihn gewartet. In einem Garten von einem ziemlich runtergekommenen und vor allem komplett menschenleeren Hotel am Stadtrand.
Warum hat er sich das ausgesucht, euch da zu treffen ausgerechnet?
Henry wollte bei dem Interview nicht beobachtet werden, das war ihm super wichtig. Das hat er auch vorher extra am Telefon so betont, bitte lasst uns irgendwo treffen, wo niemand ist.
Und uns war das eigentlich auch ganz recht. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, wir waren ein bisschen nervös auch.
Allerdings, ja.
Immerhin wollten wir einen Typen treffen, der sich dem Islamischen Staat angeschlossen hatte. Und wir haben uns natürlich gefragt, was ist das, wie muss man drauf sein, um das zu machen? Was ist das für ein Typ?
Wie war er?
Unser erster Eindruck war, dass es ein schüchterner Typ ist. Ein lieber, ein schüchterner Junge eigentlich fast eher. Kaum Bartwuchs, mit so einem kurzen roten Hemd zum kurzärmeligen, ganz süß, von dem er sagt, es sei sein Bestes und er hätte es extra für uns angezogen.
Oh, wie schön.
Ja, er hat uns sogar umarmt zur Begrüßung. Er hat uns Brother und Sister genannt und wollte aber vor allem, dass wir ihm zuhören. Er wollte, dass wir sofort loslegen, das Aufnahmegerät anmachen und seine Geschichte erzählen.
You can imagine sometimes you have to starve, sleep empty stomach for 2 days.
Henry erzählt hier von seiner Kindheit. Einer Kindheit, in der es von allem zu wenig gab. Manchmal geht Henry 2 Nächte hintereinander schlafen, ohne irgendwas gegessen zu haben. Seine Mutter hat ihn und seine Geschwister verlassen, der Vater ist schon früh gestorben. Und sein Onkel, bei dem lebt Henry, ist ein Bauer und so arm, dass er Henry noch nicht einmal ein paar Schuhe kaufen kann. Deshalb muss Henry jeden Tag zur Schule laufen, barfuß, 6 Jahre lang.
From primary, primary one to primary six, I walk in barefoot. Like without boot, without shoe, from class one to class six.
Dieses Dorf, in dem Henry aufgewachsen ist, heißt Wolensi und das liegt im Norden von Ghana. Es ist ein kleines Dorf, vor allem ist es aber ein ziemlich armer Ort. Wir waren selber nie in Wolensi, aber wir haben viele andere Dörfer im Norden Ghanas gesehen und die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Das sind Häuser mit Wellblechdächern und drumherum liegen trockene Felder, die in der Regel kaum was abwerfen. Es war eine harte Kindheit, die Henry da hatte und er selber hat gesagt, das einzig Schöne an dieser Kindheit war die Schule, weil es da um mehr ging als nur ums Überleben, weil Henry da was über die Welt gelernt hat, die außerhalb von Wolensi liegt.
My favorite subject was Islamic and history.
Yeah. Henry liebt vor allem seine beiden Lieblingsfächer, Islam und Geschichte. Er lernt so viel er kann, er gibt alles, er will unbedingt ein guter Schüler sein. Aber gleichzeitig muss er eben auch noch arbeiten.
Weil er nämlich, seit er klein ist, seinem Onkel, dem Farmer, auf den Feldern hilft. Und wenn Henry da in der Hitze auf den Feldern arbeitet, träumt er immer davon, irgendwann wegzufliegen. Das ist sein großer Traum. Er will raus aus dem Dorf und er will die ganze Welt sehen.
I've never even been to airport. So my prayer was one day I should sit in a plane, go to foreign country, at least spend one day.
Und er lernt und er lernt und arbeitet, bis er mit 18 dann endlich sein Abi macht.
Richtig verändern tut sich sein Leben aber trotzdem nicht. Er will unbedingt studieren, aber dafür hat er kein Geld. Ein halbes Jahr lang arbeitet Henry weiter auf den Feldern seines Onkels, bis er dann auf Facebook diesen Mann kennenlernt. Ein älterer Typ, auch ein Nordghanaer, so wie Henry, und der bietet ihm einen Job an. Komm nach Accra, sagt er, hilf meiner Frau im Haushalt und dann bezahle ich dir dafür die Studiengebühren. Henry kann sein Glück kaum fassen. Er sagt sofort zu, er packt all seine Koffer und von seinem letzten bisschen Geld kauft er sich ein Busticket nach Accra in die ghanaische Hauptstadt.
Diese Busfahrt dauert einen ganzen Tag lang. Und als Henry endlich ankommt in Accra, fühlt es sich für ihn an, als sei er in einer ganz neuen Welt gelandet.
Life-changing moment. When I get to Accra, I will see beautiful things that I have never seen in my life. That is where I will get the chance to go to better school, better university.
Henry kommt da an am Busbahnhof nach diesem Tag im Bus und er kann es kaum fassen. Es ist nicht nur die erste Großstadt, die er sieht, es ist die erste Stadt überhaupt, die er sieht. Und dann ist er umgeben zum ersten Mal in seinem Leben von Hochhäusern, von Restaurants, von schicken westlichen Restaurants. Überall ist Stau, es hupt und es dröhnt auf der Straße. Überall brummt die Musik aus irgendwelchen Lautsprechern. Die Leute sind elegant angezogen, Frauen in bunten Kleidern, Männer mit Laptoptaschen und mit Lederschuhen. Und dann liegt diese Stadt ein tropischer, heißer Moloch am Meer. Und Henry hat erstmal überhaupt keine Ahnung, wo er ist. Aber er ist wahnsinnig aufgeregt und er will alles, wirklich alles davon sehen.
Henry fängt an, bei der Familie des Typen zu arbeiten, den er auf Facebook kennengelernt hat. Er wohnt bei ihnen im Haus, es ist ein unglaublich schönes Großhaus, aber Henry bekommt nur ein winziges Zimmer unterm Dach. Er spült das Geschirr der Familie, er putzt, er wäscht die Wäsche, er kauft ein. Henry muss sehr früh morgens aufstehen, wenn es noch dunkel ist, und kommt erst sehr spät nachts ins Bett. Das ist ihm auch irgendwie unangenehm mit dieser Familie. Es ist privat, er muss die Unterwäsche der Frau mit der Hand waschen, er schrubbt den Toilettenboden auf allen Vieren und er schämt sich unglaublich dafür. Ein ganzes Jahr lang arbeitet er Tag und Nacht und am Ende bekommt er aber keinen einzigen Cent dafür.
In Accra, I spent 1 year washing dishes, cleaning things, washing the ladies' things. I was doing all manner of things.
Es war eine harte Zeit, aber er hat sich halt gedacht damals, wenn ich durchhalte und weitermache, dann wird schon alles gut.
Actually, in that house, I was thinking that maybe nothing good comes easy.
Er hat auch weiter die Familie nach seinem Gehalt gefragt, immer wieder. Er ist da dran geblieben, aber die haben ihn einfach nur vertröstet. Sie haben gesagt, dass er Geduld haben soll, dass sie einen Deal haben, dass er jetzt erstmal weiterarbeiten soll und dass sie ihn dann schon die Studiengebühren irgendwann bezahlen. Und Henry glaubt ihnen und macht das auch. Und von der ganzen Zeit sieht er halt von Accra gar nichts.
Das ist total bizarr, weil Henry ja extra nach Accra gekommen ist, um die Stadt zu sehen und zur Uni zu gehen. Und anstatt dass er das erlebt, sitzt er nur in diesem Haus und sieht nichts außer den Zimmern, die er putzen muss. Er lernt niemanden kennen und niemand, wirklich überhaupt niemand, spricht mit ihm. Noch nicht mal die Familie, für die er putzt, weil die ihn wie Luft behandeln. Und ihm bleibt irgendwann nichts anderes übrig. Er denkt, ich muss hier unbedingt weg.
Henry ist unglaublich verzweifelt zu dieser Zeit. Er weiß nicht, was er tun soll. Aber es gibt eine Sache, die ihm hilft, das zu überstehen. Und das ist sein Glaube. Der gibt ihm Hoffnung. Er betet 5-mal zu Allah jeden Tag. Das macht er schon, seitdem er ein Kind ist. Und er bittet ihn um nichts Krasses. Er bittet ihn einfach nur darum, dass er endlich zur Uni gehen kann und dass er eine Zukunft haben will. Dann nimmt er all seinen Mut zusammen und geht zu seinem Chef zum 100. Mal und fragt ihn wieder nach den Studiengebühren. Und der Chef sagt ihm, pass mal auf, es wird nichts geben, wir werden dir deine Studiengebühren nicht zahlen. Und das ist dann der Moment, wo er versteht, krass, ich habe das ganze Jahr hier umsonst gearbeitet, die werden mir nicht helfen, ich werde nicht zur Uni gehen können, ich wurde hier einfach verarscht.
He failed me. I was traumatized.
Das passiert so ähnlich ziemlich vielen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Ghana. Das sind junge Mädchen, die vom Land kommen, aus armen Dörfern, so wie Henry aus Wulenzi, und in der Stadt nach einem Job suchen, nach Geld, nach einer Ausbildung, also nach einer besseren Zukunft. Und finden aber das nicht in den großen Städten, sondern werden abgegriffen von reichen Familien, die sie wie eine Art Haussklaven halten. Es gibt mehr als 100.000 Kinder, die in Ghana auf der Straße leben, die verarscht werden von Erwachsenen.
Henry schließt sich in seiner kleinen Dachkammer ein und weint. Er ist so verzweifelt, dass er denkt, sein Leben hört jetzt auf.
I was looking at when I return, what am I going to tell my people? Or is it that life is ending? I locked myself a whole day. I cried badly.
Das ist krass, weil der Typ ist gerade mal 19 und hat sein ganzes Leben lang eben gehofft, dass es irgendwann besser wird, dass er eine Chance bekommt. Und jetzt ist diese Hoffnung zerstört worden.
Der ist richtig depressiv und natürlich macht er weiter seine Arbeiten im Haus und putzt da und kocht. Nachts liegt er wach in seinem Zimmer unterm Dach, wo sich die Hitze staut und es dunkel ist. Er hat keinen Ventilator, er hat keine Klimaanlage und Ghana ist ein tropisches Land. Und dann liegt er da alleine und ist einsam, hat seit Monaten mit überhaupt niemandem mehr geredet in dieser Situation. Und plötzlich in einer von diesen Nächten blinkt sein Handy auf in der Dunkelheit.
Somebody gave me a friend request. He was a white guy.
Henry erzählt da, dass er eine Freundschaftsanfrage auf Facebook bekommen hat. Und der Typ, von dem er eine Freundschaftsanfrage bekommen hat, der nennt sich Atib. Atib ist ein Araber und das ist für Henry was Besonderes, weil für ihn alle Araber Weiße sind. Er glaubt eben, dass alle Weißen reich sind, dass sie aus einer besseren Welt kommen und deshalb freut er sich, dass er jetzt einen Freund hat. Und Henry kennt Atib zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, das ist der erste Kontakt, aber er ist eben so einsam, so richtig ausgehungert nach menschlichem Kontakt, dass er ihm gleich seine ganze Lebensgeschichte erzählt.
So, he also asked me what I was doing. I can't lie. So I told him everything.
Und tatsächlich meldet sich Atib auch genau in der nächsten Nacht wieder bei Henry. Und dieses Mal reden die beiden ausführlich miteinander.
He asked me, are you a Muslim? I said, yes, I'm a Muslim. Salamu alaikum, I said, wa alaikum salam. I love you, I said, I love you, brother.
Er sagt zu ihm, bist du Moslem? Und Henry sagt, ja, ich bin Moslem. Und Atib sagt, ich liebe dich. Und Henry sagt, ich liebe dich auch, Bruder.
Ja, weil für Henry eben alle Moslems seine Brüder sind.
Als Atib ihm dann erzählt, dass Moslems in Gaza getötet werden würden und ihn fragt, ob man da helfen sollte, sagt Henry ja. Das ist das, was die beiden verbindet. Und am Ende verabschieden sie sich und beide sagen Al-Jihad fi sabilillah.
He said, look at what is happening in Gaza. They are killing innocent people, innocent Muslims. Don't you think it's time to fight for your brother? I said yes. He said Al-Jihad fi sabilillah. I also said Al-Jihad fi sabilillah.
Das kann vieles bedeuten, aber es heißt eben auch der Krieg im Namen Allahs. Und Henry hat da das erste Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl, Gott hat einen Plan für mich.
God is like a door.
Okay, you can
say that. Keep on knocking, you keep on knocking. When is your time? The door open and when you get the chance to go inside, the whole world will hear you.
Und durch diese Tür, das denkt Henry halt, ist jetzt Atib zu ihm gekommen. Und zwar, um ihn zu retten aus diesem Haus und aus seiner ganzen Hoffnungslosigkeit.
Man muss sich klar machen, dass Henry überhaupt niemanden kennt. Er redet mit niemandem. Es gibt eine einzige Person, die ihn fragt, wie es ihm geht. Das ist Atib. Der macht das jeden Tag und er ist der erste Mensch in Henrys Leben überhaupt, der ihn so ernst genommen hat. Deswegen wird er für Henry extrem schnell mehr als nur ein Freund. Er wird zu so einer Art Bruder, der ihm Hoffnung gibt, dass alles gut werden wird.
Und deshalb zögert Henry auch keine Sekunde, als Atib ihm dann ein Angebot macht.
So he told me that there is a work he want me to do if I would do it.
Er sagt, es ist ein Job für harte Männer, die kämpfen können. Und er erzählt ihm noch mehr. Er erzählt ihm, dass er ein Anhänger von Abu Bakr al-Baghdadi ist, dem Anführer des Islamischen Staats. Er sagt ihm, wofür er kämpft und dass sie in Syrien kämpfen. Und jetzt erfährt Henry, wer Atib ist, sein neuer Freund. Henry checkt, dass sein neuer Freund Anhänger des Islamischen Staats ist. Und Henry ist davon nicht schockiert. Im Gegenteil, der Henry ist begeistert. Vor allem auch, weil Atib ihm nicht nur das alles erzählt, sondern ihn auch noch sagt, wenn er diesen Job annimmt, dann zahlt er ihm 2.500 US-Dollar.
So, wow, Dollar. I'll be working and you pay me in dollars. So I was happy.
Das ist für Henry ein geradezu irrsinniges Vermögen, weil er in Armut aufgewachsen ist, weil er aus einem kleinen Dorf kommt und in seinem ganzen Leben noch keinen einzigen Dollar gesehen hat.
Ja, und Atib schickt Henry auch noch ein Bild, das ihm zeigt, wie er mit einer Waffe posiert und der schwarzen IS-Flagge. Und Henry ist total begeistert davon.
He sent me himself his picture, holding a gun. Because when I saw it, I love it.
Ein paar Tage später sagt Atib zu ihm, dass er sich für ein paar Tage nicht mehr melden könne, weil der IS etwas planen würde. Und wenn diese Operation fertig sei, würde er sich wieder bei Henry melden.
We're hearing reports of an explosion at Brussels.
Am 22. März 2016 sprengen sich Selbstmordattentäter am Flughafen von Brüssel und in der Innenstadt in die Luft. 35 Menschen sterben, mehr als 300 werden verletzt. Als Henry uns davon erzählt, merken wir auch, wie krass präsent wir die Bilder noch im Kopf haben. Und wir merken aber auch, dass Henry das damals ganz anders empfunden hat, als wahrscheinlich die meisten von uns. Henry war auf der anderen Seite. Für ihn waren das keine Terroristen, für ihn waren das Helden.
Noch an diesem Abend telefoniert Henry wieder mit Atib. Und Atib sagt zu ihm, hast du gesehen, was in Belgien passiert ist? Das ist das, was wir machen. Das ist unser Krieg. Und Henry erfährt das jetzt und er ist nicht besonders schockiert. Er ist eher stolz, weil er das Gefühl hat, dass er dazugehört zum Islamischen Staat. Und das ist auch genau das, was Atib ihm sagt. Er sagt, du bist jetzt einer von uns.
Weil er ja wusste, was da im Gange war und weil er dicht gehalten hatte. Atib und die anderen wissen jetzt, dass sie ihm vertrauen können. Henry fühlt sich jetzt nicht mehr einsam, zum ersten Mal seit langer Zeit. Er liegt nachts immer noch wach, aber jetzt zieht er sich die Videos rein, die Atib ihm schickt. Es gibt ein Video, das er immer wieder schaut. Es ist ein Video, das zeigt einen vermummten Kämpfer, der einen Gefangenen enthauptet. Der Kopf fällt in den Sand und dann schreien Männer, Gott ist groß.
When they were slaughtering people, I'll be happy. Because I was thinking, that is my chance.
Wenn Henry heute von diesen Videos, den Videos des Islamischen Staats erzählt, die er sich nachts angeguckt hat, ist das immer noch super emotional für ihn. Weil er sich die nicht einfach nur angeguckt hat auf YouTube, sondern er hat jedes einzelne gefeiert, während er weiter für diese Familie geputzt hat und eingekauft hat und gekocht hat und die Wäsche gemacht hat. Niemand hat in dieser Zeit gewusst, was in seinem Kopf abging.
That was the time I was more radicalized. I was always alone.
Henry kriegt dann von Atib endlich das Geld geschickt, um nach Syrien zu kommen. Es ist nicht viel Geld, es reicht gerade mal für ein Busticket. Henry soll erstmal ins Nachbarland fahren, nach Burkina Faso. Das liegt nördlich von Ghana und von Accra, von der Hauptstadt aus, braucht man mit dem Bus ungefähr 2 Tage dahin. Dort soll ein Mittelsmann des IS Henry aufsammeln und ihm erklären, wie es dann weiter nach Syrien geht. Henry findet das so aufregend, dass er kaum schlafen kann.
Und am Morgen steht er auf und es soll endlich losgehen. Es ist ein Freitag und Henry hat alles gepackt. Sein Rucksack steht schon unten vor der Tür, damit er damit zum Bus kann. Und niemand ist zu Hause. Die ganze Familie ist weg. Und Henry hat nichts zu tun und hat Zeit, totzuschlagen. Und deswegen macht er den Fernseher an, um sich ein bisschen zu beruhigen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa aunuhu wa fadluhu wa ridwanu. And welcome once again to Iqra.
Die Fernsehsendung, die Henry da sieht, heißt Iqra TV. Das ist eine islamische Talkshow. Und Henry sieht da auf dem Bildschirm, wie sich 2 Männer unterhalten. Der eine ist der Moderator, er heißt Sheikh Banya und ist ein berühmter ghanaischer Imam. Er spricht mit seinem Gast, der Gast heißt Momini Mukhtar. Der wiederum leitet eine NGO, die sich um radikalisierte Jugendliche kümmert.
Und er sitzt in dieser Talkshow, die Henry guckt und redet darüber, wie der Islamische Staat junge Männer verführt. Und verführt ist genau das Wort, was er benutzt. Er sagt, sie nähern sich dir auf Facebook. Sie tun so, als ob sie deine Freunde wären. Sie suchen sich die Schwächsten und die Ärmsten und die Hoffnungslosesten und geben ihnen Hoffnung.
And what the guy was saying, as if he knew me. Or as if somebody told him what I was going through. I started crying badly.
Henry hört den beiden Männern zu und hat das Gefühl, sie unterhalten sich wirklich über ihn. Noch bevor die Sendung zu Ende ist, bricht er völlig zusammen. Er liegt auf dem Boden, er heult, er kann überhaupt nicht mehr damit aufhören. Bei der Erinnerung daran kommen ihm heute immer noch die Tränen. Was dieser Mukhtar da im Fernsehen erzählt, bricht Henry einfach das Herz. Er schämt sich, er wurde schrecklich betrogen, er war gar nichts Besonderes, das wird ihm jetzt klar. Dieser Atib ist nicht sein Freund, sondern ein Terrorist. Schon wieder wurde Henry ausgenutzt, wie bei der Familie, die ihm versprochen hat, seine Studiengebühren zu bezahlen.
That was what broke my heart. But that particular Friday saved my life.
Als er sich dann wieder ein bisschen beruhigt hat, hat Henry dann nur einen Gedanken. Er will Atib am liebsten sofort aus seinem Leben löschen.
Das Erste, was Henry macht, ist, Atib auf Facebook zu löschen.
I am friend Atib.
Er will jetzt nicht mehr nach Burkina Faso gehen und er will auf gar keinen Fall nach Syrien gehen. Er nimmt nicht den Bus, sondern bleibt zu Hause. Jetzt bekommt er auch langsam Schiss, weil er weiß, dass der IS seinen richtigen Namen kennt und dass es Terroristen sind. Und weil er weiß, dass irgendein Typ in Burkina Faso auf ihn wartet. Henry hat überhaupt keine Ahnung, was er jetzt tun soll.
Er kann sich ja auch an niemanden wenden. Keiner weiß ja, dass er sich mit dem IS eingelassen hat.
Irgendwann fällt Henry nur noch einer ein, der ihn vielleicht verstehen könnte. Und das ist der Typ aus der Fernsehschau, Mumini Mukhtar.
I went to Facebook, typed the name. I wrote in his message line, please brother, it's important. I want to talk to you. My name is so-so-so-so-so. I watch your program. I am in tears. I want to talk to you. Please, can you call me?
Henry bittet ihn, Bruder, ruf mich so schnell wie es geht an. Aber Mukhtar ignoriert ihn erstmal. Als er uns das erzählt, sagt er, damals dachte ich, Henry ist einfach nur irgendein Spinner.
So I saw the messages, but I didn't respond. Because I just thought this was some random guy trying to chat you up.
Aber Henry schreibt Mukhtar immer und immer wieder und irgendwann versteht der meint's ernst. Das ist jemand, der wirklich Hilfe braucht. Und deswegen beschließen die beiden dann, sich zu treffen.
Und zwar nachts in einem Park irgendwo in Accra. Das machen sie so, weil Henry Angst hat und weil er nicht will, dass jemand sie dabei beobachtet. Sie sitzen 2 Stunden lang gemeinsam auf einer Parkbank und Henry erzählt Mukhtar seine ganze Geschichte. Mukhtar ist nach dem Gespräch schockiert. Er sagt, Henry, pass auf, du musst da sofort raus aus dem Haus. Zieh doch erst einfach mal zu mir.
Dieser Familie, bei der Henry das ganze letzte Jahr verbracht hat, sagt er von allem überhaupt nichts. Am Tag nach diesem Gespräch mit Mukhtar im Park zieht er einfach zu ihm. Und Henry hofft, dass er jetzt erstmal in Sicherheit ist und nie wieder was von den IS-Leuten hören muss. Aber Mukhtar sagt ihm relativ schnell, du kannst nicht einfach den Kontakt zu denen abbrechen. Das wäre viel zu gefährlich.
I told him, they are very, very intelligent guys. Because if you cut ties with them, they make sense that you might be working for law enforcement. And so if you act in any way that is against the interests of such people, you're putting life in danger.
Atib hat Henry ja schon auf Facebook blockiert und er hört auch nichts mehr von ihm. Aber jetzt rufen immer wieder andere IS-Leute bei ihm an. Erst ist es der Typ aus Burkina Faso, den kann Henry noch vertrösten. Er sagt ihm, seine Abreise verzögere sich, er könne jetzt nicht gut reden. Dann melden sich andere IS-Leute. Dieses Mal sind es Ghanaer, die davon erzählen, wie gut es ihnen in Syrien geht. Aber Mukhtar kennt das Spiel. Er sagt, die haben gecheckt, dass du dir nicht ganz sicher bist und wollen dich jetzt überzeugen.
Mukhtar sitzt immer neben ihm und sagt ihm genau, was er sagen soll. Er sammelt alle Informationen, er schreibt die Nummern auf und die Namen und am Ende übergibt er alles, was er notiert hat, der ghanaischen Polizei. Das Handy, mit dem Henry mit dem IS Kontakt hatte, werfen er und Mukhtar dann am Ende weg. Jetzt endlich ist Henry frei.
Aber eine richtige Zukunft, die hat Henry da eben immer noch nicht. Also überlegt sich Mukhtar, wie er ihm wirklich helfen kann. Henry hat ihm öfters erzählt, dass es sein größter Traum ist, zu studieren und Mukhtar würde das gerne wahr machen. Er ruft seinen alten Freund Sheikh Banya an, der Moderator der Fernsehshow, und fragt ihn, ob er ihm helfen würde, mit ihm gemeinsam zusammenzulegen, damit sie Henrys Studiengebühren zahlen können. Und das machen sie dann auch, erstmal nur fürs erste Jahr.
He do give me money for school, you know, for my school, I'm studying journalism.
Inzwischen studiert Henry jetzt so eine Art Kommunikationswissenschaften und Journalismus.
Er studiert in Tamale. Da kann Henry noch mal ganz von vorne anfangen. Er glaubt, er weiß heute, warum er damals fast zum IS gegangen wäre.
Henry sagt ganz klar, er war für den IS damals so ein leichtes Opfer, weil er so arm war.
Poverty can lead you to do something and tomorrow you regret.
Er sagt, wenn du sonst keine Chancen hast, wenn du so arm bist, kann es sein, dass du was tust, was du später bereust. Vielleicht sogar, dass du jemanden umbringst.
Poverty can let you kill somebody.
All das, was er erlebt hat, dieses fast rekrutiert werden vom Islamischen Staat und das ganze Elend in Accra, hat nichts an Henrys tiefen Glauben an Gott geändert. Er betet immer noch zu Allah und er betet immer noch jeden Tag. Nur dankt er ihm inzwischen dafür, dass er ihm Mukhtar geschickt hat und sein Leben gerettet hat.
This is my song, the song that I play whenever I remember about past things and situation. Okay. This is the song I play. It's my song.
Sophia, Paul, das klingt nach einem Happy End, was wir gerade gehört haben.
Naja, zumindest ist es nicht super unhappy. Henry studiert, hat einen geregelten Tagesablauf und er will Gott sei Dank niemanden mehr töten. Aber er sagt selbst, er ist immer noch ziemlich chancenlos.
Man muss sich klar machen, wie arm Henry ist. Wir haben 3 Stunden lang mit ihm geredet und haben in diesem Interview natürlich eine Cola getrunken und einen Instant Coffee. Und am Ende hat er uns gesagt, dass das Einzige sein wird, was er über den Tag zu trinken bekommt. Und zu essen, das Einzige, was er zu sich nimmt. Weil er kein Geld hat, sich was zu kaufen. Und er alles sparen muss, weil er im Moment noch nicht mal mehr die Knete hat, um seine Studiengebühren weiter zu bezahlen.
Um mal irgendwie eine Idee zu haben, wie viel ist das?
Es ist erstaunlich wenig. Es sind nur 300 Euro, aber für Henry ist das unglaublich viel.
Er hat tatsächlich keine Chance, dieses Geld aufzutreiben. Vor allem, weil er auch Mukhtar nicht mehr fragen kann, den Menschen, der ihm geholfen hat. Weil er sich schämt und weil er sagt, er muss auch anderen helfen. Da kann er nicht nochmal ran.
Forgive me to say this. Forgive me. I feel that I missed something. I should have gone there. I should. Sometimes I feel that I shouldn't have rejected it. Sometimes I feel like I should have made it, even when I go and die.
Er sagt da tatsächlich, dass er manchmal denkt, er wäre besser zum IS gegangen?
Ja, das hat er uns tatsächlich gesagt, dass er es manchmal bereut, nicht nach Syrien gegangen zu sein. Es ist nicht so, dass er noch an die Ideologie des IS glaubt, überhaupt nicht. Aber er fühlt sich manchmal eben immer noch so arm und so chancenlos, dass er sich wieder nach etwas anderem sehnt.
Und es ist auch ein bisschen mehr noch. Henry hat sein ganzes Leben lang immer darauf gewartet und darauf gehofft, zu was Größeren gehören zu können irgendwann. Und mehr zu sein als so ein aussichtsloses Dorfkind. Und genau die Chance hat der IS ihm geboten. Und das war das einzige Mal in seinem Leben, dass er die Chance hatte, zu irgendwas Größerem dazuzugehören.
Ist das auch der Grund, warum der IS dann offenbar in Ghana versucht, Leute zu rekrutieren? Weil er weiß, da findet er genau die, also die, die keine Chance hatten bisher, die sich nicht zugehörig fühlen oder so?
Ja, klar. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass der IS aus diesem Grund in Ghana Leute rekrutiert hat. Aber aus diesem Grund auch Leute überall sonst rekrutiert hat. Also in Deutschland, genauso wie in Schweden, überall sonst. Also der IS, das sind schlaue Leute. Die spezialisieren sich auf junge Männer, die hoffnungslos sind, die keine Aussichten haben, die einsam sind, die man leicht abgreifen kann, denen man diese Vision auftischen kann. Und die gibt's natürlich da, wo Armut besonders groß ist, gibt's die besonders viel. Und da gehört Westafrika ganz klar dazu.
Ja, das haben uns Henry und Mukhtar auch beide gesagt. Sie haben gesagt, dass solange so viele Leute so arm sind, so verzweifelt und so jung, solange wird es immer genügend potenzielle Rekruten für Terroristen geben.
Nur haben wir ja jetzt aber von Politikern wie Donald Trump zum Beispiel gehört, dass der IS im Prinzip geschlagen sei, dass er in Syrien keine Rolle mehr spielt. Wie groß ist denn das Problem mit der Rekrutierung dann noch?
Es geht ja nicht nur um den IS an sich. Also diese Rekrutierungsmaßnahmen sind jeder Terrororganisation zu eigen. Genauso rekrutiert Al-Qaida in Westafrika, in Nigeria, gigantisch Boko Haram, die auch ja alle dem IS die Treue geschworen haben. Und deswegen wird auch weiter so rekrutiert, selbst wenn der IS nicht mehr die Bedrohung in Syrien und im Irak darstellt, die er getan hat.
Danke, Sophie. Danke, Paul.
Deutschlandfunk Nova 100.